HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Europa ist jetzt zum schwierigsten Markt in der Welt geworden, wenn man Fisch- oder Krustentierprodukte exportieren will. Das ist eine Tatsache.
Den Fischen in der Nordsee ist Boris Johnsons Brexit-Vision vom das eigene Ding durchziehen herzlich egal. Die meisten britischen Fischer haben Sympathien für den Austritt aus der EU.
Die französische Regierung fürchtet richtig intensiven Stress, vor allem mit den Fischern am Ärmelkanal.
Wenn die Briten EU-Fischern keine Fangmöglichkeiten bieten, werden sie in der Lage sein müssen, den ganzen Fisch alleine zu fangen. So viel Fisch und Chips können die Engländer, Schotten und Waliser gar nicht essen.
Eigentlich scheint ein Deal möglich. Noch dazu, weil die Fischerei dies und jenseits des Ärmelkanals wirtschaftlich kaum ins Gewicht fällt. Aber der Streit rührt an jahrhundertealte Traditionen, den Wohlstand von Küstenregionen, den Stolz der Fischer.
Zwischen Frankreich und Großbritannien gibt es Streit um den Fischfang. Heftigen Streit. Anfang des Jahres kreuzten deshalb schon Kriegsschiffe beider Nationen im Ärmelkanal. Nach dem Brexit gibt es keine eindeutige Regelung, wer wo wie viel fischen darf. Wenn man den Fisch fragen würde, dann wäre der froh, wenn alle Trawler in den Häfen blieben, damit sich die Bestände endlich erholen könnten. Denn die gesamte Region ist ja längst überfischt. Aber um ökologische Aspekte geht es in diesem Streit nicht und eigentlich auch nicht um Fangquoten. Worum dann? Das wollen wir klären. Uns geht es um den Fisch und deshalb schauen wir auch über den Ärmelkanal hinaus, bis in die Kochtöpfe. Kann man noch guten Gewissens Fisch essen? Zoff im Ärmelkanal, how much is the fish, so haben wir heute getitelt. Zunächst lassen wir uns mal erklären, was da eigentlich gerade zu so großen Unstimmigkeiten zwischen England und Frankreich führt. Die Regierungschefs der Länder, Boris Johnson und Emmanuel Macron, hatten offenbar Gelegenheit, am Rande des Weltklimagipfels in Glasgow persönlich miteinander zu sprechen. Geholfen hat das aber noch nicht. Linda Schildbach erläutert uns die Sache aus Sicht der französischen Seite.
Atempause für Frankreich und Großbritannien. Am Rande der Klimakonferenz in Glasgow hat Präsident Emmanuel Macron verkündet, die für Dienstag vorgesehenen Strafmaßnahmen gegen Großbritannien auf Eis zu legen. Während man verhandelt, setze man keine Sanktionen in Kraft, so Macron. Für Frankreich geht es in dem erbitterten Streit um Fanglizenzen für seine Fischer im Ärmelkanal. London, so der Vorwurf, erteile den Fischern viel weniger Lizenzen als abgemacht. Insbesondere um die Insel Jersey herum seien nur gut die Hälfte erlaubt worden, so der französische Regierungssprecher Gabriel Attal. Und insgesamt betrachtet fehlten 10% der zugestandenen Lizenzen. Großbritannien weist diese Anschuldigungen zurück. Man habe fast 100% der Fangberechtigungen erteilt, hieß es aus der Downing Street. Lediglich einige Dutzend Boote hätten die nötigen Dokumente nicht vorlegen können. Und genau das ist der Streitpunkt. Im Grunde geht es um Papierkram. Das Brexit-Abkommen regelt zwar, dass europäische Fischer für eine Lizenz nachweisen müssen, dass sie zuvor bereits in den Gewässern gefischt haben, doch was für Nachweise genau dafür nötig sind und in welchem Umfang sie vorgelegt werden müssen, darüber herrscht Uneinigkeit. Frankreich sieht vor allem Fischer mit kleinen Booten und solche, die alte Kutter gegen neue ausgetauscht haben, im Nachteil. Es ist weniger ein Wirtschaftsstreit als vielmehr ein Politikum. In beiden Ländern ist der Fischfang eine sehr kleine Industrie. Dafür ist die Symbolkraft umso größer. Für Frankreich geht es ums Prinzip und die Frage, ist auf die britische Regierung wirklich Verlass? Darüber hinaus hat der Präsidentschaftswahlkampf längst begonnen. Großbritannien dagegen wird zeigen, dass der Brexit ein Erfolg war und das Land die komplette Hoheit über seine Gewässer hat. Inzwischen hat sich die EU-Kommission in den Streit eingeschaltet und mit den Beteiligten einen Fahrplan für das weitere Vorgehen skizziert. Am Donnerstag wird der britische Brexit-Minister David Frost zu Gesprächen mit dem französischen Europastaatssekretär Clément Beaune in Paris erwartet.
Ein Politikum also. Emmanuel Macron und Boris Johnson wollen beide möglichst gut dastehen in diesem Streit vor ihren Wählern. Wie das gelingen kann, das ist noch offen. Professor Dr. Nele Matz-Lück ist Professorin für Seerecht und internationales Recht in Kiel. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend, Frau Renk.
Frau Matz-Lück, wird da gerade Recht gebrochen von einer der beiden Seiten?
Das kann man immer nicht so ganz mit Ja und Nein beantworten. Ganz klar, Sie haben eben in dem Beitrag wurde schon angesprochen, dass es vor allem um Papierkram geht. Das heißt, es geht darum, dass französische Schiffe, aber auch andere Schiffe unter Flagge eines EU-Staates nachweisen müssen, dass sie in den Gewässern, um die es hier geht, im Ärmelkanal zum Beispiel, schon in einer bestimmten Zeit gefischt haben. Das heißt, wenn diese Dokumente nicht vorliegen, dann könnte man Lizenzen verweigern. Es ist aber unklar, was für Dokumente das eigentlich sein müssen. Und was deutlicher ist, ist, dass nicht ein einzelner Staat, der sich hier um Lizenzen für eigene Boote gebracht fühlt, einfach Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Also die französischen Drohungen, dann den Strom abzustellen oder seinerseits Schiffe festzusetzen, das scheint mir hier nicht die richtige rechtliche Reaktion zu sein.
Diese Sache mit dem Nachweis, dass man da eben bisher auch gefischt hat und das vielleicht dann auch weiterhin tun kann, die stelle ich mir durchaus schwierig vor, das zu belegen, dass man da schon früher gefischt hat. Wie beweist man das?
Das lässt sich sicherlich dadurch beweisen, Fischereiaktivitäten werden ja aufgezeichnet. Das heißt, Boote haben Erkennungsnummern, Erkennungssender, wenn sie so wollen. Das heißt, man kann nachvollziehen über diese Signale, welche Schiffe wo fischen. Das nutzt man auch dafür, um illegale Fischerei aufzudecken. Das heißt, wenn es dort Dokumentationen gibt, dann können Schiffe das nachweisen. Es ist allerdings problematisch. Es geht natürlich rückwirkend um einen bestimmten Zeitraum. Und genau welche Nachweise erbracht werden müssen, richten sich nach nationalem Recht. Das heißt hier nach britischem Recht. Und da kann es natürlich zu Situationen kommen, dass Schiffe unter französischer Flagge jetzt im Nachhinein nicht mehr genau belegen können mit den gewünschten Dokumenten, dass sie in einem bestimmten Gebiet gefischt haben. In einem zurückliegenden Zeitraum zwischen 2012 und 2016, als man noch nicht wusste, dass man das vielleicht einmal braucht.
Ja, da sind vielleicht eventuell sogar Unterlagen bereits vernichtet worden. Gibt es denn im Bereich der Fischerei überhaupt sowas wie ein Gewohnheitsrecht ganz offiziell?
Ein offizielles Gewohnheitsrecht ist teilweise anerkannt. Es gibt sogenannte historische Fischereirechte. Das spielt aber eher eine Rolle, also nicht nach dem geltenden Seerecht, nach dem Seerechtsübereinkommen und auch nicht nach dem Vertrag hier über die Handelsbeziehungen nach dem Brexit, aber zum Beispiel in Grenzstreitigkeiten, wenn es darum geht, wie grenzt man Seegrenzen zwischen zwei Staaten ab, dann kann es schon eine Rolle spielen, dass historisch die Fischer des einen Staates in einem bestimmten Gebiet gefischt haben.
Frankreich hat ja schon einmal vor ein paar Wochen einen Kutter festgesetzt und umgekehrt hat man das auch schon angedroht von englischer Seite. Wie ist das denn mit dem Seerecht vereinbar?
In dem Moment, wo ein Schiff illegal fischt im Küstenmeer oder auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone, gibt es durchaus die Möglichkeit, auch nach dem Seerechtsübereinkommen dieses Schiff festzusetzen. Das heißt, wenn französische Fischereifahrzeuge ohne Lizenzen fischen würden in britischen Gewässern, ist das eine letztlich ganz normale, wenn Sie so wollen, polizeiliche Maßnahme. Die Gegenmaßnahme dann seinerseits ein britisches Schiff festzusetzen, obwohl dieses gegebenenfalls eine Lizenz hat, das ist eine unzulässige Gegenmaßnahme. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, wie die Lizenzlage für das britische Schiff ist. Ist aber unabhängig, also sozusagen von dem ursprünglichen Vorfall und dem Vorwurf, man habe zu Unrecht französische Schiffe festgesetzt.
Wir haben es ja im Beitrag schon gehört, es betrifft eine Branche, die in beiden Ländern relativ klein ist. Wie kann es sein, dass da dennoch dann so viel Aufregung herrscht, dass man sogar schon Kriegsschiffe hat patrouillieren lassen?
Ja, Fischerei ist in vielen Staaten eine hochsensible, hochpolitische Sache. Sie haben recht, dass gesamtwirtschaftlich gesehen die Fischerei sicherlich eine kleinere Rolle spielt, lokal und regional aber eine ganz erhebliche Rolle. Und für Großbritannien ging es in diesem ganzen Brexit-Prozess darum, eben Souveränität zurückzugewinnen. Und da gerade die gemeinsame Fischereipolitik ein Bereich war, der komplett abgegeben war an die EU, wo die Staaten, die Mitgliedstaaten gar keine eigenen souveränen Rechte mehr hatten, ist das so besonders wichtig. Und deshalb war die Enttäuschung dann auch so groß, dass es in dem Handelsabkommen eben nicht gelungen ist, den Zugang zum Küstenmeer zwischen 6 und 12 Seemeilen hier für fremde Fischereifahrzeuge komplett zu sperren. Das wäre die eigentliche Souveränität auch unter dem Seerechtsübereinkommen gewesen, dass man ganz allein bestimmt, wer dort im Küstenmeer fischt. Und genau das ist nicht gelungen.
Aber das heißt, da sind die Briten eigentlich den Franzosen sowieso schon entgegengekommen? Verstehe ich Sie da richtig?
Naja, nicht den Franzosen, der gesamten EU. Ah. Ja, das ist richtig. Es betrifft hier im Ärmelkanal vermutlich überwiegend französische Fischereifahrzeuge. Es gilt aber genauso für die anderen Mitgliedstaaten, das heißt auch für deutsche oder für dänische oder für niederländische Schiffe.
Nun haben wir im Ärmelkanal noch die ganz besondere Situation, dass da Kanalinseln sind, Guernsey und Jersey, mit einem komplizierten Sonderstatus, denn die liegen vor Frankreich, sind aber trotzdem den Briten unterstellt. Hat das früher schon mal zu Unstimmigkeiten geführt?
Ob es zu Unstimmigkeiten geführt hat, kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber es gibt jetzt zumindest Sonderregelungen auch genau für den Zugang zu diesen Gewässern. Da müssen für andere, für jünger zurückliegende Zeiträume Fischereiaktivitäten nachgewiesen werden. Aber auch hier gilt natürlich, dass ursprünglich vor dem Brexit die gemeinsame Fischereipolitik ja für die ausschließliche Wirtschaftszone galt und nicht für das Küstenmeer. Es gab so ein Londoner Fischereiabkommen, was Fischerei auch in der Zone zwischen 6 und 12 Seemeilen erlaubt hat. Aber jetzt mit dem Handelsabkommen ist eben auch um das Gebiet, um diese beiden Inseln herum, müssen Lizenzen vergeben werden, wenn Fischereifahrzeuge nachweisen können, dass sie dort gefischt haben. Ist also auch letztlich ein Rückschritt für Großbritannien.
Jetzt muss eine Lösung gefunden werden. Ist das jetzt für die Lösung eher ein französisch-britisches Thema oder doch eher eine Sache zwischen Großbritannien und der EU?
Nein, das ist eine Sache zwischen Großbritannien und der EU. Frankreich geriert sich hier als besonders betroffen und geriert sich als ein Staat, der alleine Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Ich finde es daher richtig, dass die EU-Kommission sich hier einschaltet, denn das Handelsabkommen, wo ja auch diese Dokumentationspflicht nicht so richtig ausdifferenziert ist, ist ein Abkommen zwischen Großbritannien und der gesamten EU, nicht nur zwischen Frankreich und Großbritannien.
Vielen Dank für die Einschätzung. Und Professor Dr. Nele Matz-Lück, Professorin für Seerecht und internationales Recht in Kiel. Eines der Kinder- und Hausmärchen, das die Brüder Grimm veröffentlicht haben, ist das vom Fischer und seiner Frau. Philipp Otto Runge hat es 1806 aufgeschrieben, nach mündlicher Überlieferung. Es geht um einen Fisch, klar, einen Butt, der ist aber gar kein Fisch, sondern eigentlich ein Prinz. Und es geht um eine gierige Fischergattin und einen ziemlich willenlosen Fischer.
Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte, dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein. Und so saß er nun und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter, und als er sie raufholte, da holte er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm: »Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen.« »Nun«, sagte der Mann, »du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen.« Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser. Da ging der Butt auf Grund und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fischer auf und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. »Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?« »Nein«, sagte der Mann, »ich fing einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen.« »Hast du dir denn gar nichts gewünscht?« sagte die Frau. »Nein«, sagte der Mann, »was sollte ich mir denn wünschen?« »Ach«, sagte die Frau, »das ist doch übel, immer hier in der Hütte zu wohnen. Die stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh noch mal hin und ruf ihn. Sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben. Er tut das gewiss.«
Fortsetzung folgt. Zoff im Ärmelkanal. How much is the fish? HR2 Kultur der Tag. Der Streit zwischen England und Frankreich hat uns auf den Fisch gebracht. Und wie wir gehört haben, steht in dieser Auseinandersetzung nicht der Fisch im Mittelpunkt. In der EU dagegen schon. Dort hat man inzwischen erkannt, dass man sich mit den hohen Fangquoten der Vergangenheit ins eigene Fleisch geschnitten hat. Nun müssen die Maßnahmen sehr hart ausfallen, um überhaupt noch was zu retten. Vor allem in der Ostsee ist Fisch Mangelware. Alexander Göbel berichtet.
Mitte Oktober hat die EU die Fischfangquoten in der Ostsee für 2022 drastisch gekürzt, vor allem für Dorsch und Hering. Für den zuständigen EU-Kommissar Virginijus Sinkevičius ist dieser Schritt unausweichlich. Es gehe schließlich darum, sowohl die bedrohten Fischarten zu retten, als auch den Fangflotten eine Zukunft zu sichern.
The decision taken at this council.
Die Entscheidung war schwierig, aber sie war notwendig, damit die Ostsee Quelle von Leben und Wirtschaften bleiben kann, heute und auch in der Zukunft. In der westlichen Ostsee dürfen die Fischer künftig zwar etwas mehr Scholle und Sprotte fangen, aber keinen Dorsch und nur noch sehr viel weniger Hering als bisher. Die EU-Fischereiminister sind dem Vorschlag der Kommission gefolgt, die sich wiederum auf Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung stützt. Dort warnt man schon lange, die Ostsee leide unter Verschmutzung und an den Folgen der Überdüngung. Durch den Klimawandel sei das Wasser zu warm. Die Überfischung werde vor allem durch die großen europäischen Fangnationen Finnland, Schweden und Polen vorangetrieben. Hering und Dorsch galten lange als sogenannter Brotfisch für Generationen von Fischern. Inzwischen aber gehe es beiden Arten sehr schlecht, bestätigt Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei im NDR.
Und im Grunde seit 2017 stellen wir fest, dass der Nachwuchs sehr, sehr schwach ist und haben auch immer wieder angekündigt, wenn der Nachwuchs nicht wieder anspringt, dann werden die Quoten auch wieder reduziert werden müssen. Dass sie jetzt so drastisch reduziert werden müssen, das war im letzten Jahr noch nicht absehbar, aber an dieser Stelle ist die Politik tatsächlich der Empfehlung der Wissenschaft haargenau gefolgt.
Künftig soll den Europäern in der Ostsee lediglich Beifang in Höhe von knapp 490 Tonnen Dorsch und 788 Tonnen Hering erlaubt werden. Für Deutschland bedeutet das 104 Tonnen westlicher Dorsch als Beifang, dazu 435 Tonnen westlicher Hering. Ausnahmeregelungen soll es für Fischerboote unter 12 Metern geben, wenn sie mit passivem Fanggerät arbeiten, also etwa mit Stellnetzen.
Das können wir so nicht mittragen.
Aus deutscher Sicht alles nicht hinnehmbar. So erklärt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihr Nein beim Ministerrat Mitte Oktober. Deutschland habe bei Hering und Dorsch bereits in den vergangenen Jahren drastische Kürzungen hinnehmen müssen, um 94% gegenüber der Fangmenge 2017.
Es kann nicht sein, dass unsere Fischerei in der Ostsee massive Einschnitte hinzunehmen hat, aber auf der anderen Seite wird währenddessen in nördlicheren Gewässern, sei es in Kattegat oder Skagerrak, wird weiterhin gefischt und überfischt und das muss zusammen nachhaltig gemanagt werden.
Die Fischbestände erstreckten sich schließlich auch jenseits der Ostsee, vor Schweden oder Norwegen, so Julia Klöckner. Dort seien die Fangquoten im gleichen Zeitraum deutlich weniger gekürzt worden. Die Bestände könnten sich aber nur dann erholen, wenn die Fangmengen auch dort drastisch reduziert würden. Da das aber vorerst nicht passiert, sieht Ostseefischer Sven Türke seine wirtschaftliche Existenz bedroht. Seit 30 Jahren ist er im Geschäft, fängt nun Scholle und andere Fische. Aber er weiß genau, den Fang einfach nur zu verlagern, löst in dieser Situation das Grundproblem nicht.
Wenn auf der Ostsee nur keine Dorschquoten mehr sind, dass kein Dorsch mehr fischen kannst oder Hänge, dann geht es automatisch in den Bottengewässer weiter. Dann wird Hecht gefischt, dann wird Flonnern gefischt, dann wird Barsch gefischt und Brassen und alles. Das ist ja auch nicht ewig, ne? Wenn du ein paar Jahre gut fischst.
In jedem Fall bahne sich eine Tragödie an. Eine Tragödie für den Fisch, aber auch für die kleinen Ostseefischer. Mit den jahrelang viel zu hohen Fangquoten für die industrielle Schleppnetzfischerei habe der EU-Fischereirat den Kollaps der Bestände selbst herbeigeführt. Auch Deutschland habe verhängnisvolle Beschlüsse mitgetragen.
Die vorgeschriebenen Fänge waren viel zu hoch. Die Fischer sind also geschädigt worden und haben aus meiner Sicht Recht auf Entschädigung. Und man müsste im Grunde die Fischer über die nächsten Jahre bezahlen, damit sie im Beruf bleiben können.
Im Bundeslandwirtschaftsministerium denkt man derweil über Subventionen nach, aber auch über Stilllegungen und Abwrackmaßnahmen. Längst fordern Umweltverbände endlich auch die Fangquoten etwa für Hering nicht nur in der Ostsee, sondern auch in der Nordsee zu beschränken. Um den Fisch in der EU insgesamt noch zu retten und vielleicht auch die Fischer.
Eine Tragödie für den Fisch. Dr. Rainer Fröses, Meeresbiologe im Bereich Marine Evolutionsökologie im Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich grüße Sie, Herr Dr. Fröse.
Ja, schönen guten Abend.
Das klingt ja alles sehr dramatisch. Wie sehen Sie diese Einschränkung der Fangquoten für die Ostsee?
Leider auch so dramatisch, weil die Einschränkungen, die jetzt vorgenommen wurden, viel zu spät kommen. Wenn man die ähnliche Einschränkung vor 2, 3, 4 Jahren vorgenommen hätte, dann hätten wir jetzt noch einen größeren Bestand, der mit viel höherer Wahrscheinlichkeit zu retten ist, als die paar Dorsche, die wir jetzt noch haben. Und die Fischerei geht ja noch weiter auf die letzten Dorsche, die wir hier haben. Also Also viel zu spät, viel zu wenig gemacht. Das ist so eine Zusammenfassung.
Ja, aber das ist ja wirklich ein Rennen gegen die Wand mit Ansage. Man weiß das ja doch seit langem, dass die Fischbestände überfischt sind. Und irgendwann steht man dann vor dem absoluten Nichts. Das ist doch völlig unvernünftig, so zu agieren.
Ja, als Wissenschaftler bin ich da auch etwas sprachlos. Die Regeln für nachhaltige Fischerei sind ganz einfach. Man muss weniger rausnehmen, als nachwächst, etwas weniger. Man muss die Fische sich fortpflanzen lassen. Und man muss ihnen Rückzugsräume gewähren, damit auch die wichtige genetische Vielfalt erhalten bleibt und auch selten große, frühreif, was auch immer, die Vielfalt im Bestand jeweils erhalten bleibt. Denn die brauchen wir, damit sich der Bestand an den Klimawandel anpassen kann. Von all dem hat man das genaue Gegenteil gemacht. Man hat 2 bis 3 Mal mehr rausgenommen als nachwächst. Man fängt die überwiegende Anzahl der Fische, bevor sie sich fortpflanzen konnten. Und es gibt keinerlei Rückzugsgebiete.
Das ist aber auch aus wirtschaftlicher Sicht dann wirklich nur auf einen sehr kurzfristigen Erfolg hingedacht gewesen.
So ist das. Man hat immer nur auf die jetzt anstehenden Fangbeschlüsse geguckt. Niemals, sagen wir mal, wir wollen die Fänge über die nächsten 3, 4 Jahre optimieren. Dann hätten die Beschlüsse ganz anders ausgesehen. Es war immer so, als wenn es überhaupt keine Zukunft gibt, sondern nur das jetzt. Als wenn wir verzweifelt am Überleben hängen. Aber die Politiker hätten eigentlich weiter gucken müssen. Das ist ihre Aufgabe als Manager.
Jetzt haben wir gerade aktuell die Klimakonferenz in Glasgow und da haben die Präsidenten von Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama ein Meeresschutzgebiet im Osten des Pazifik angekündigt. Jetzt gerade ganz aktuell. Ein großes Schutzgebiet, 500.000 Quadratkilometer, glaube ich. Wie würden Sie das einschätzen? Bringt das was?
Das ist natürlich wunderbar und es gibt da auch schon andere Schutzgebiete und die funktionieren auch. Es sind allerdings auch Gebiete, in denen schon traditionell wenig gefischt wurde. Also das tut keinem so richtig weh, es ist einigermaßen einfach. Bei uns ist es schwieriger, da wird natürlich überall gefischt und da nimmt man jemandem was weg, dass es da nicht so richtig passiert. Also gute Nachrichten. Aber das hilft uns hier nicht. In Europa hilft uns das leider nicht.
Schauen wir nach Europa auf den Streit, der Anlass ist für unsere Sendung heute. Um welche Fische und Meeresfrüchte geht es denn bei der Fischerei im Ärmelkanal? Was wird da gefischt?
Ja, Ärmelkanal ist ja das enge Gebiet zwischen England und Frankreich, in dem schon seit ewigen Zeiten, seit dem Mittelalter und vorher, intensiv gefischt wurde. Es ist ein sehr produktives Gebiet, es hat ja hohe Strömungen, Gezeitenströmungen, hohen Tidenhub, dadurch auch viel Sauerstoff, viel Nährstoffe. Und es kommt noch was dazu in neuester Zeit, wir haben da ja auch extrem hohen Schiffsverkehr, einen der höchsten der ganzen Welt. Mhm. Und es gibt sogenannte Verkehrstrennungsgebiete, in denen nicht gefischt werden darf. Wir haben also da de facto unter den kommerziellen Schiffen ein Schutzgebiet, das einigermaßen funktioniert. Also den Fischen im Ärmelkanal geht es zum Teil besser als denen in der freien Nordsee.
Nun könnte man ja auch denken, wenn zwei sich streiten, wie jetzt aktuell die Briten und die Franzosen, dann freut sich der Dritte. In diesem Fall wäre das der Fisch. Könnte der Streit dazu dienen, dass weniger gefischt wird und sich die Bestände ein bisschen erholen können?
Das könnte man hoffen, das ist aber leider nicht so. Die Erfahrung zeigt, dass wenn Bestände von mehreren Ländern zusammengemanagt werden, also EU und Nicht-EU, zum Beispiel EU-Norwegen, EU-Russland, EU-Island, dass dann es immer dazu führt, dass zu hohe Fangquoten festgesetzt werden. Man verhandelt, kann sich nicht einigen, beschließt dann zu hohe. Oder sie gehen getrennt nach Hause und haben beide zu hohe dann nationale Quoten. Und im Endeffekt werden diese Bestände überfischt. Und das ist auch eine offizielle Stellungnahme der EU. Wenn man sich anguckt, wie viele Bestände noch überfischt werden in der Nordsee, dann sind das über 40%. Und die Ausrede ist, ja, viele von denen sind ja mit anderen Ländern zusammen befischt. Hm.
Vom Kabeljau wissen wir zum Beispiel schon lange, dass er überfischt wird, seit Jahrzehnten. Wie lange würde es denn dauern, bis sich der Kabeljaubestand wieder regenerieren könnte?
Ja, das ist das Fatale an der Situation. Je länger man oder je weiter man die runterfischt, je kleiner man die fischt, desto länger dauert es, bis die sich erholen und zum Teil erholen sich auch gar nicht mehr. So ein Bestand muss eine bestimmte Größe haben, damit er sein traditionelles Laichgebiet während der Laichzeit mit Eiern versorgen kann. Und wenn er unter diese Größe fällt, also nur noch einen Teil des Gebiets versorgen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort ableicht und es keinen Nachwuchs gibt. Das ist in der Ostsee jetzt mehrfach passiert. In 4 von 5 der letzten Jahren wurde nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort abgeleicht, kein Nachwuchs. Das ist auch beim Kabeljau der Nordsee inzwischen so. Der Bestand ist zu klein, um sich vernünftig fortzupflanzen. Da hat man alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und viel zu spät reduziert. Und jetzt muss man wirklich hoffen, dass durch Zufall der sehr kleine Bestand nochmal am richtigen Ort zur richtigen Zeit ableicht und einen guten Jahrgang hervorbringt.
Also es gibt sowas wie einen Point of No Return auch beim Fisch?
Ja, den gibt es ganz eindeutig und danach ist es eine Lotterie. Und die Chancen sind ähnlich wie in unserer Lotterie, da zu gewinnen, nicht sehr hoch.
Der Ärmelkanal verbindet ja Nordsee und Atlantik. Gucken wir diese beiden Meere mal an. Wie sieht es denn generell aus in der Nordsee mit dem Fisch?
Leider ist der Kabeljau, heißt der ja, der Dorsch in der Nordsee heißt Kabeljau, ist die gleiche Art. Dem geht es überhaupt nicht gut. Es gibt über 3 Bestände, einen im Kanal, einen im Kattegat und einen im Rest etwa. Und alle 3 sind massiv überfischt, massiv geschrumpft, sind so klein wie noch nie in ihrer ganzen Geschichte und zeigen bisher keine Anzeichen der Erholung. Anderen Beständen geht es etwas besser, aber wenn man sich das anguckt, also sind viel zu wenige. Es gibt ja die gemeinsame Fischereipolitik und die hat Gesetzeskraft. Und da steht drin, dass im Jahr 2020, also letztes Jahr, Überfischung beendet werden muss. Keine Ausreden mehr, darf nicht mehr überfischt werden. Das ist Gesetz. Trotzdem hat sich der Ministerrat daran nicht gehalten und ungefähr 40% oder mehr der Bestände in der Nordsee sind auch im Jahr 2020 weiter überfischt worden. Wenn das so ist, dann fragt man sich natürlich manchmal verzweifelt, ja, was soll man denn noch machen? Wir haben also uns stark eingesetzt, auch als Wissenschaftler, für dieses vernünftige Gesetz, die gemeinsame Fischereipolitik, aber die wird dann ignoriert von unseren Politikern. Dann weiß ich auch nicht.
Das klingt wirklich sehr verzweifelt und frustriert. Dr. Rainer Fröse, Meeresbiologe mit den Einschätzungen zur Überfischung in der EU. Vielen Dank. Wie geht es weiter im Märchen vom Fischer und seiner Frau? Der Fischer hat den Butt, der ein verwunschener Prinz ist, ja einfach zurück ins Wasser geworfen, ohne irgendwelche Bedingungen. Da hat ihn seine Frau nochmal losgeschickt.
Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. So stellt er sich hin und sagte: Männlein, Männlein, Timpepe, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen und sagte: Na, was will sie denn? Ach, sagte der Mann, ich hatte dich doch gefangen, nun sagt meine Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen, sie will gern ein Häuschen. Geh nur, sagte der Butt, sie hat es schon. Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in der kleinen Hütte, denn an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen und seine Frau saß vor der Türe auf einer Bank. Dann nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, komm nur herein, sieh, nun ist doch das viel besser. Da gingen sie hinein und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und eine kleine reine Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand. Und Küche und Speisekammer, alles aufs Beste mit Gerätschaften versehen und aufs Schönste aufgestellt. Zinnzeug und Messing, was ebenso dazugehört. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. Sieh, sagte die Frau, ist das nicht nett? Ja, sagte der Mann, so soll es bleiben. Nun wollen wir recht vergnügt leben. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau. Dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging es wohl nun 8 oder 14 Tage, da sagte die Frau, »Hör, Mann, das Häuschen ist auch gar eng und der Hof und der Garten ist so klein. Der Butt hätte uns wohl auch ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »das Häuschen ist ja gut genug, warum wollen wir in einem Schloss wohnen?« »I was«, sagte die Frau, »geh du, Mann, hin, der Butt kann das schon.«
Tja, wer zu viel will, später mehr. Zoff im Ärmelkanal, how much is the fish? Wir haben sie wahrscheinlich alle schon mal im Fernsehen gesehen, die riesigen Fangflotten, die mit ihren Schleppnetzen alles aus dem Meer holen, was geht, und dabei noch den Meeresboden zerstören. Mit solchen Fangmethoden hat man kurzfristig die maximale Ausbeute. Langfristig gesehen bleibt dann aber nichts übrig, was man in Zukunft noch fischen könnte. Thunfische zum Beispiel gehören zu den sehr beliebten Fischen, die vor der Ausrottung stehen. Der Blauflossenthunfisch wird oft auch roter Thun genannt, wegen der Farbe seines Fleisches. In Japan wird er besonders geschätzt, als wichtige Zutat für viele Sushi-Varianten. Seit Jahrzehnten gilt der rote Thun als überfischt. Und nach langem Streit einigten sich 48 Staaten vor knapp 10 Jahren auf Fangquoten. Auch Spanien ist dabei, wo Thunfischfang eine lange Tradition hat. Und so wie einige Fischer fischen, könnte man es wohl noch lange tun. Man besinnt sich wieder auf die uralten Methoden.
Bis zu 3000 Jahre soll die spanische Almadraba alt sein, die traditionelle Art, Thunfisch zu fangen. Dabei werden die durch die Meerenge von Gibraltar ziehenden Fische in einem veränderlichen Netzlabyrinth gefangen. Nur einmal im Jahr ist Almadraba, im April. Sie verläuft in 3 Phasen, erklärt Fischer Rafa Marquez. Und in jeder haben wir richtig zu tun. Jetzt gerade bereiten wir die Boote zum Auslaufen vor, laden alles, was wir brauchen, auf. In Phase 2 holen wir dann die Fische ins Netz, die wir auch haben wollen. Mit einem riesigen Netztrichter pferchen die Fischer einen Thunfischschwarm ein, dann formen sie das Netz zu einer Art Trichter um, den sie im 3. Schritt immer kleiner machen. Die Netze sind großmaschig, sodass kleine Fische problemlos aus ihnen entkommen. Fische unter 180 Kilogramm bleiben nicht im Netz, sagt Fischer Rafa. Vor wenigen Jahrzehnten noch waren die Netze um einiges engmaschiger. Schon Fische ab 80 Kilo konnten nicht mehr fliehen. Damals gab es noch 100 Fischergemeinschaften, die die Almadraba betrieben. Heute gibt es 4 offizielle Lizenzen für Fischer in den andalusischen Küstenorten Tarifa, Zahara und Conil an der Costa de la Luz. Traditionell werden die Thunfische aus dem zusammengezogenen Netz mit vielleicht 25 Metern Durchmesser in seichtem Gewässer getötet und auf die Boote gezogen. Ein wildes, lautes, archaisches Spektakel, das auch schon Tierschützer auf den Plan gerufen hat. Die heutige Almadraba stuft der WWF aber zumindest als relativ nachhaltigen Thunfischfang ein. Auch im Mittelmeer wird noch Blauflossenthunfisch gefangen, auch dort gelten natürlich Fangquoten. 1985, erinnert sich Fischer Manuel Balfego, haben er und seine Kollegen 15.000 Tonnen Thun aus dem Wasser geholt, heute sind es jährlich etwa 2.200 Tonnen.
Hemos pescado 2.200 Toneladas de atún rojo. Para que te hagas una idea, hemos superado los 16.000.
2200 Tonnen Thun, das entspricht rund 16.000 Exemplaren, sagt Manel. Und vor Tarragona läuft der Thunfischfang hochindustriell, so wie in vielen anderen Fanggebieten. Mehrere Kilometer vor der Küste wird der Thunfisch in riesigen Netzen quasi in Kultur gehalten, manchmal über Monate. Die Fische pflanzen sich dabei nicht fort, sie werden nur gemästet. In 17 solcher Netzbecken kippen Manel Balfelgo und seine Kollegen täglich tonnenweise Kleinfisch, um den Thun zu ernähren, bis er dann irgendwann aus dem Wasser gezogen und direkt auf einem Fabrikschiff verarbeitet wird, erklärt Manel.
Ese atún llega en canal o puede llegar hasta un kilo de lomo a ese cliente que está en la otra parte del mundo.
Vom ganzen Thunfisch mit mehreren Metern Länge bis zum 1 Kilo Filet. Kundenwünsche aus 32 Ländern werden hier erfüllt. Längst sind es nicht mehr nur die Japaner, die den roten Thunfisch haben wollen. Früher gingen mehr als 95% ihres Fangs nach Japan, sagt Manel. Heute nur noch 1/4.
Reinhard Spiegelhauer über die traditionelle Thunfischfangmethode in Spanien, die von sehr wenigen Fischern betrieben wird, und das industrielle Gegenstück. Um den Pangasius zu fischen, braucht man keine großen Boote. In den Aquakulturen, in denen er gezüchtet wird, in Südvietnam, da langt ein Kescher. Der Pangasius oder Schlankwels ist ein Süßwasserfisch. Er wächst sehr schnell, das macht ihn attraktiv für die Zucht. Innerhalb von 6 bis 8 Monaten wird er 50 Zentimeter lang und 1,5 Kilo schwer. Das ist zwar nichts im Vergleich zu den 1,50 Meter und den über 40 Kilogramm, die ausgewachsene Fische erreichen können, aber für den Verkauf reicht es. Pangasius ist auch in Deutschland ein sehr beliebter Speisefisch. Er ist vielseitig verwendbar und günstig. Appetit haben wir hier auch auf andere Meerestiere, Gambas, Schrimps, auch die bekommt man günstig im Supermarkt. Aber das günstig hat ja meistens einen Preis. Wie kann es sein, dass Fisch und Co., die von weit her kommen, so wenig kosten? Holger Senzel ist unser Korrespondent für Südostasien. Dort wird der Pangasius in Aquakulturen gezüchtet, vor allem im Mekong-Delta in Südvietnam. Herr Senzel, unter welchen Bedingungen?
Also der Pangasius wird in ehemaligen Reisfeldern gezüchtet, die mit Wasser aufgefüllt werden, weil das natürlich für die Reisbauern erträglicher ist, Fischzucht, Aquakulturen. Die Situation beim Fisch hat sich in den letzten Jahren einigermaßen gebessert. Es gab Widersprüche aus Europa, es gab Importbeschränkungen wegen des Einsatzes auch von Antibiotika. Also man kann sagen, insgesamt die Bedingungen für Fische haben sich verbessert. Geschmacklich würde ich sagen, Pangasius, ja, er schmeckt nach der Soße, in der man ihn macht. Ja? Also er ist ein relativ geschmacksneutraler, aber beliebter Fisch, weil er eben so ein festes, weißes Fleisch hat. Aber nichts Besonderes, auch relativ preiswert. Aber man kann ihn wohl unbedenklich meistens essen.
Das heißt, wenn Sie sagen, es hat sich einigermaßen gebessert, wie sah es denn aus bis vor kurzem, noch bevor die Einsprüche aus Europa kamen?
Zum einen waren diese Becken relativ voll, sie waren schmutzig. Bei Krustentieren ist das immer noch so, da können wir aber gleich noch drüber reden. Es ist sehr viel Antibiotika eingesetzt worden, denn damit diese Fischzucht, diese Aquakulturen wirtschaftlich funktionieren, ist es natürlich wichtig, dass die Fische nicht krank werden. Also deshalb wurden Medikamente eingesetzt und dieses Antibiotikum, vor allem Chloramphenicol, das ist verboten inzwischen, das wird nicht mehr eingesetzt. Insofern ist das tatsächlich besser, die Bedingungen dort.
Aber man muss ja nach wie vor die Sache wirtschaftlich betreiben. Das heißt, es sind mutmaßlich immer noch zu viele Fische auf zu kleinem Raum. Und da muss man auch was für die Gesunderhaltung tun. Wie stark hat sich das verbessert? Ist das jetzt schon Bioproduktion?
Es gibt Bioproduktion, auch aus Thailand. Also nur, das sind dann auch wirklich Produkte, die zertifiziert sind, etwa von Naturland. Nur wenn Sie mal die Gesamtsumme der Fisch- und Krustentierimporte ansehen, dann sind das 60 Milliarden Dollar, Euro sogar, Entschuldigung, die dort exportiert werden und die weltweit verzehrt werden. Und davon ist nur 1% Bio. Was in Deutschland vor allem daran liegt, dass der deutsche Verbraucher es gern, positiv ausgedrückt würde ich sagen, er ist gerne preisbewusst.
Wie sieht das bei den Krustentieren aus, die Sie schon negativ erwähnt haben? Da sind die Zuchtbedingungen immer noch schrecklich?
Bestimmte Antibiotika werden nicht mehr eingesetzt, weil sie verboten sind. Aber diese Krustentiere, die Eier werden ausgesetzt, auch in Reisfeldern, die bewässert werden. Und da sind die 90 Tage lang drin. 90 Tage brauchen Krabbeneier, bis sie heranwachsen, bis zu einer marktfähigen Größe von 7 bis 12 Zentimetern. Medikamente werden auch hier eingesetzt, damit die nicht krank werden. Zum Teil auch Desinfektionsmittel, weil in diesen Teichen schwimmt natürlich auch verrottete Futterreste. Und ich weiß nicht, was Sie zum Mittagessen essen wollen heute, aber zum Abendessen, Entschuldigung. Aber naja, also die werden dort groß in ihrem eigenen Kot zum großen Teil. Und das ist nicht sehr appetitlich. Und was natürlich auch bedeutet, dass die Mangrovenwälder, die dort vorher waren, abgeholzt werden für diese Aquakulturen. Und weil diese Aquakulturen so schnell verdrecken, werden weitere Mangrovenwälder abgeholzt. Mangroven sind aber wichtig, weil die Wurzeln sowohl das Salz rausfiltern, als auch schützen vor Wellengang, vor Fluten. Also insofern, das ist nicht nur unappetitlich teilweise für uns hier, die, oder für Sie, die Sie das auf dem Teller haben, sondern das hat auch sehr schwere Folgen für die Natur und für die Menschen, die dort leben. Es gibt auch hier Bioprodukte, es gibt zertifizierte, wobei Greenpeace, die da besonders streng sind, sagen, man kann eigentlich nicht mit gutem Gewissen Shrimps essen.
Also eine ökologische Katastrophe auf jeden Fall. Wie ist das denn für die Menschen, die in diesen Aquakulturen arbeiten? Die müssen ja umgehen mit all den Stoffen, mit den Desinfektionsmitteln, mit den Antibiotika. Wie geht es den Leuten?
Also vordergründig geht es denen gut, weil sie natürlich an der Shrimpszucht sehr, sehr viel mehr verdienen als mit dem Reisanbau. Und wenn Sie die Leute fragen, sagen die, also auch angesprochen, ich war mal auf so einer Krabbenfarm. Und wenn man dann mit den Menschen spricht und sagt, aber was ist denn mit den Medikamenten, mit dem Einsatz von Desinfektionsmitteln, Herbiziden, Pestiziden, dann sagen die unisono zu ihnen, also wir essen diese Shrimps selbst und bei uns ist noch niemand krank geworden.
Aber das machen sie wahrscheinlich aus Verkaufsgründen.
Ich vermute das. Vielleicht glauben Sie es auch. Also ich meine, die Standards sind natürlich auch andere in Europa. Und ich sag mal so, das, was in Europa ankommt, auch in Deutschland, das unterliegt ja schon auch strengen Bedingungen. Also es gab 2002 diesen Skandal mit diesem Antibiotikum Chloramphenicol. Das ist daraufhin verboten worden. Da wird auch drauf getestet. Aber also nachdem ich auf so einer Aquafarm war und gesehen habe, wie dort dieses Gewimmel ist, in diesem wirklich trüben Wasser und man sich vorstellt, was da alles drin schwimmt. Ich habe vorher leidenschaftlich gern Krustentiere gegessen. Ich esse seitdem keine Krabben mehr.
Holger Senzel über Aquakulturen im Mekong-Delta. In Gefangenschaft laichen die Pangasius-Weibchen übrigens nicht von alleine ab. Und das bedeutet, sie bekommen Hormoninjektionen, um die Eiablage auszulösen, oder die Bestände müssen über Wildfänge aufgefüllt werden. How much is the fish? Der Fischer und seine Frau müssen nicht mehr in einer heruntergekommenen Fischerhütte leben. Der Butt hat ihnen ein Haus an die Stelle gezaubert. Aber wie das so ist, erfüllte Wünsche wecken neue Begehrlichkeiten.
Der Mann schlief recht gut und fest. Er hat am Tag viel laufen müssen. Die Frau aber konnte gar nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte immer darüber nach, was sie wohl noch werden könnte. Und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Indessen wollte die Sonne aufgehen und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah da hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah, ha, dachte sie, kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Rippen, wach auf, geh hin zum Butt, ich will werden wie der liebe Gott. Der Mann war noch ganz schlaftrunken, aber er erschrak so, dass er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen aus und sagte, ach Frau, was sagst du? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen, das kann ich nicht aushalten und ich habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich sie nicht selbst kann aufgehen lassen. Dabei sah sie ihn ganz böse an, dass ihn ein Schauder überlief. Gleich, geh hin, ich will werden wie der liebe Gott. Ach Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, das kann der Butt nicht, Kaiser und Papst kann er machen. Ich bitte dich, geh in dich und bleibe Papst. Da überkam sie die Bosheit, die Haare flogen ihr so wild um den Kopf und sie schrie, ich halte das nicht aus und ich halte das nicht länger aus, willst du hingehen? Da zog er sich die Hose an und lief davon wie unsinnig. Männlein, Männlein, Timpepe, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn, sagte der Butt. Ach, sagte er, sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte. Da sitzen sie noch. Bis auf den heutigen Tag.
Die Gier der Ilsebill, alles ist dahin. Der Fischer und seine Frau, das Brüder Grimm-Märchen. Holger Senzel hat uns gerade gesagt, dass ihm der Appetit auf Schrimps vergangen ist, seit er mal die Produktionsbedingungen gesehen hat vor Ort. Essen Sie noch Fisch und Meeresfrüchte? Wir lieben ja die Gegensätze in dieser Sendung und deshalb kocht Cornelia Poletto jetzt Tiefseegarnelen. Das klingt ja lecker. Sie zeigt dem Fernsehmoderator Dennis Wilms, wie es geht und wir dürfen lauschen. Und sie erklärt uns dann auch ganz nebenbei den Unterschied zwischen Garnelen und Scampi.
Wir drehen oder brechen hier diesen Kopf ab. Die Reste schmeißen wir hier in die Schüssel. Dann haben wir jetzt hier die Schale, die jetzt nicht unbedingt so passend ist, wenn sie schon im Gemüse ist. Ansonsten kann man natürlich super in der Schale grillen oder braten, weil das natürlich auch das Fleisch schont. Denn das ist eins der schlimmsten Sachen, wenn die Garnele zu warm wird und zu heiß gebraten wird und zu lang gebraten wird, dann wird sie wie Gummi. Und deswegen ist es manchmal sehr empfehlenswert, die Garnelen, wenn man sie brät, halt auch in der Schale zu lassen. Jetzt brechen wir sozusagen von unten die Schale auf und ziehen die ab. Ist ein bisschen glitschig.
Ja, es geht ein bisschen schwierig.
Das sind übrigens Tiefseegarnelen, die haben eine Größe von 16 bis 20 auf ein Kilo. Das ist das, was man auf der Packung auch liest, weil oft sind die ja im Block gefroren. Sowieso sind fast alle Garnelen, die man kaufen kann, gefroren. Es gibt ganz, ganz selten mal frische Ware, Flugware aus Marokko, die ist aber unbezahlbar. Und dann gibt's halt verschiedene Kalibrierungen. Und jetzt gibt's ja noch so was Unangenehmes wie auch den Darm einer Garnele.
Ja, dann zeig uns doch mal, wie man die fachgerechte Darm-OP durchführt.
Ja, das tue ich auch. Und zwar möchte man ja versuchen, so wenig wie möglich dabei die Garnele zu zerstören. Ja. Deswegen macht man hier hinten nur einen kleinen Schnitt vom Rücken aus und guckt hier, da wo der Darm läuft, der ist hier übrigens fast durchsichtig. Siehst du das? Und dann kann man den hier so rausziehen. Ja, die hat wahrscheinlich vorher nicht mehr viel zu fressen gekriegt und deswegen ist da auch nicht viel zu holen. Aber so sieht das halt aus und das ist das, was man nicht gerne mit isst. Deswegen entfernen wir das hier vorne, wo das so ein bisschen braun ist vom Kopf, nehmen wir auch weg. Und dann können wir hier die restlichen Därme ziehen. Ach, hört sich auch alles so gemein an, ist aber gar nicht so. Übrigens, apropos, was denkst du, gibt es einen Unterschied zwischen Garnelen und Scampi? Nee, gibt's. Und zwar, wenn man jetzt hier sieht, das erkläre ich noch mal ganz kurz, hier haben wir eine Garnele.
Ja.
Die sieht ja aus wie so ein kleines Krabbeltier, wie auch die mini kleine Krabbe. Und hier haben wir einen sozusagen echten Scampo auf Deutsch Kaisergranaten. Siehst du was?
Das ist eine Granate, ja, hier.
Ja, genau. Also die echten Scampi, die sehen so aus und die haben eben genauso wie zum Beispiel die Hummer richtige Scherenhände. Und alles, was sich Garnele nennt, hat eben nur so ein bisschen krabbelige Füße, aber keine richtigen Scheren.
Mal wieder was gelernt.
Ja. Ja, aber das ist so schnell gesagt, dass man dann gesagt, ja, geben Sie mir mal ein paar Scampi und das sind irgendwie gar keine Scampi.
Ja, ja.
Also ich habe jetzt hier schon ein bisschen Salz drauf gegeben, ein bisschen von diesem wunderbaren Pfeffer. Ein kleines Schlückchen Olivenöl. Das fängt bestimmt gleich wieder an zu piepen, dieser Ofen da. Ja, aber probier ruhig mal, wir können es ja, ist ja immer wieder spannend. Kleines bisschen Olivenöl und ich schneide mal ganz schnell etwas Basilikum klein. Das streuen wir nämlich am Schluss noch drüber. Das könnten wir übrigens auch mal mit der Schere machen hier.
Was?
Ja, einfach das Schneiden, das Basilikum.
Neulich habe ich ja die ganzen Blätter reingehauen, worauf ich dann gleich einen Rüffel von dir bekam.
Und dann kann man das einfach fest einpacken. Vielleicht gebe ich noch einen kleinen Löffel oben drauf. Und das kann natürlich jeder zu Hause groß oder klein machen, wie er möchte. Das kann einmal eine Vorspeise sein, das kann natürlich auch genauso etwas größeren Hauptgang werden. Nur dadurch, dass wir jetzt alles so schön verschließen, schont natürlich diese Garnele, gab die Garnele natürlich ganz schonend. Und hat gleichzeitig schon ihr Gemüse. Und dann schlägt man es einfach so ein und fertig. Und vor allen Dingen das Tolle ist, wenn man es dann am Tisch öffnet, man schneidet es nachher einfach nur auf. Du kannst auch eine Wäscheklammer nehmen.
Nein, das kriege ich so hin.
Ja, das sieht auch übrigens ganz süß aus. Das Auge isst ja auch immer mit. Ich kann nur sagen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch der Dennis hat heute wieder gut mitgearbeitet. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn Sie wieder dabei sind. Und nächste Woche machen wir
Schweinebraten.
Danke.
Kein Fisch mehr in der nächsten Woche. Garnelen ohne Scheren, Hände gekocht von Sterneköchin Cornelia Poletto. Ihr durften wir nicht über die Schulter schauen, aber über die Schulter hören. Die Lust auf Fisch und andere Meerestiere, die kann einem vergehen, wenn man an die Überfischung oder die Massentierhaltung in Aquakulturen denkt, an Antibiotika-Einsatz und Desinfektionsmittel, von denen wir gehört haben. Andererseits leben viele Menschen vom Fischfang und Fisch kann unseren Speiseplan sehr bereichern. Francisco Mari ist Referent für Welternährung, Agrarhandel und Meerespolitik bei Brot für die Welt. Hallo, Herr Mari.
Guten Abend.
Man fragt sich schon, ob man überhaupt noch Fisch essen kann mit gutem Gewissen. Es gibt ja auch immer wieder Kritik auch an den bekannten Labeln, die uns beruhigen sollen. Wie beantworten Sie diese Frage für sich?
Nun, da ich selber ja auch gerne Fisch esse, muss man das differenziert auch betrachten. Es ist ja zum Glück noch nicht alles überfischt. Die Ratschläge von Greenpeace oder WWF wurden genannt. Es ist aber durchaus, zumindest in unserem Breiten und auch gerade in Deutschland, keine schlechte Idee, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Für andere Menschen in anderen Teilen der Welt ist das unabdinglich, dass sie zumindest tierische Proteine zu uns nehmen. Bei uns macht Fisch gerade mal 5% der Proteinzufuhr. Also darauf zu verzichten, würde uns nicht schaden.
Ja, wie wichtig ist Fisch global gesehen als Nahrungsquelle?
Es ist für, wenn man den Durchschnitt nimmt, am tierischen Protein macht das ungefähr 20% aus. Aber das ist natürlich in armen Ländern, vor allem in Küstenländern oder an Seen und vor allem auch kleine Inselstaaten wie im Südpazifik kann das bis zu 60-70%, weil auch keine Tierhaltung dann mehr möglich ist. Und Fisch tatsächlich eben, man muss die Fische ja nicht füttern oder mästen wie in der Aquakultur, eine sehr günstige Möglichkeit, gerade für ärmere Schichten, sich mit lebenswichtigen Mikronutrienten, also Mikronährstoffen zu ernähren und unabdinglich.
Nun ist es nicht nur der Fischfang, die Überfischung, der die Bestände bedroht. Es ist auch der Klimawandel. Was kommt da auf uns zu?
Ja, Fisch ist sozusagen als Teil des ökologischen Gebietes der Küsten und auch der Seen und Flüsse. Am meisten werden natürlich zunächst einmal durch den Anstieg des Meeresspiegels die Fischer und die Küstengemeinden betroffen. Das merken wir jetzt schon, also fast jedes Jahr. Gut, also in ein paar Wochen werde ich wieder im Senegal zum Beispiel sein. Da sehen wir, dass die ganzen Strände einfach verschwinden, die Dörfer, und im Hinterland gibt es keinen Rückzug, weil dann eben auch Straßen sind und Landwirtschaft. Mhm. Und dann natürlich aber auch neben der Meeresspiegelanstieg versauern ja auch die Meere und damit auch das ganze Ökosystem, in dem Fische groß werden. Auch das wird zum Beispiel dazu führen, die Versauerung, dass der Knochenbau nicht mehr so stark sich ausbilden kann. Die Tiere werden kleiner, gerade auch bei Meeresfrüchten. Und es wird zu warm. Also auch das ist natürlich für die Fischpopulation. Nicht alle Fische sind im tropischen Gürtel zum Beispiel, und sie wandern erstmal zum Beispiel auch ab in kältere Gegenden. Das kennen wir ja. Herr Fröser hat das ja schon auch beschrieben für die Nordsee, dass die dann eher Richtung Norden abwandern. Das heißt, große Fischpopulationen werden zunächst einmal in den Norden wandern. Mhm. Zu unseren Gunsten, was ja fast schon zynisch ist. Ja. Ja, also auch viele Sardinenschwärme zum Beispiel finden sich bestimmte Arten jetzt schon in der Nordsee und verschwinden aus den Fanggründen der armen Bevölkerung in Westafrika zum Beispiel.
Dort, wo man besonders abhängig ist von der Fischerei, wie stark beschäftigen sich die Fischer da mit dem Überleben ihrer Zunft?
Die Fischer in Westafrika sehr stark. Sie sind organisiert. Ich werde, wie gesagt, in 2 Wochen zum Beispiel, dass die Vereinten Nationen haben das kommende Jahr 2022 zum UN-Jahr der kleinen Fischerei, der handwerklichen Fischerei erklärt, um bewusst zu machen, dass vielleicht anders als leider inzwischen an der Nord- und Ostsee, wo wir fast schon von der Museumsfischerei reden, dort wirklich ganze Einkommensmöglichkeiten wegbrechen ohne Alternativen und für die arme Bevölkerung zum Teil der einzige Zugang zu gesunder Nahrung. Die Überfischung darf nicht so weit getrieben werden, dass tatsächlich wirklich neue Hungersnöte oder zumindest starke Mangelernährung entsteht, die wir nicht durch intensive Viehhaltung ersetzen können. Und das wäre wirklich in vielen Ländern eine große Katastrophe, gerade in den Küstenländern Westafrikas. Und sie organisieren sich, sie beeinflussen ihre Regierungen. Sie haben gerade von den südamerikanischen Regierungen gesprochen, die auch für Meeresschutz einstehen. Und vor allem möchten sie auch nicht, dass zunehmend der Fischmangel bei uns durch Aquakultur ersetzt wird. Denn es wurde nicht erwähnt, dass auch der Pangasius ja mit Fisch gefüttert wird, nämlich mit Fischmehl. Für jedes Kilo Fischmehl nehmen sie 5 Kilo Wildfisch aus den Gewässern, die Menschen brauchen, um sich zu ernähren. Zunehmend vor Westafrika wird Fischmehl produziert mit Fisch aus den Gewässern, die Fischer nicht mehr fischen können. Und nur zu unseren Gunsten, wenn sie heute in den Supermarkt gehen, Doraten, sehr viel Fisch, vor allem der Lachs, ist gefüttert mit Wildfisch, der aus den Entwicklungsländern kommt und den Menschen dann fehlt.
Das sind ja wirklich völlig absurde Praktiken eigentlich. Francisco Mari, ganz herzlichen Dank. HR2 Kultur der Tag, Zoff im Ärmelkanal, How much is the fish? So haben wir die Sendung heute überschrieben. Keine guten Aussichten für den Fisch und auch keine guten Aussichten für alle, die gerne Fisch essen. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass wir verantwortungsvoll mit den Fischbeständen umgehen müssen, wenn wir auch in Zukunft Fische fangen wollen, dass Schleppnetze keine gute Idee sind und Aquakulturen auch nicht die Lösung sind, wenn daraus Massentierhaltung gemacht wird. Das Umdenken hat begonnen, aber es geht noch zu langsam. Vielleicht bringt die Klimakonferenz einen Beschleunigungseffekt. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.